Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Willkommen, willkommen im heimischen Podcast-Studio in der Zentrale des geistigen Dünnschiss. Ich begrüße heute auch wieder drei wunderbare Mitpodcaster, die Elite des Tabletop-Podcasts. Ihr wisst Bescheid. Heute mit an Bord der liebe Mo. Hi Mo.
Hör mal, ich habe die Klingel schon wieder nicht gefunden. Ach, zeig mir doch mal, wo die ist.
Hör doch auf.
Ah, ja, ich versuche es mir mal zu merken. Ja. Guck mal, da hinten ist sie jetzt. Nicht so wie vorher. Ja, hallo, ich bin auch wieder dabei.
Mo ist auch wieder dabei. Vielleicht dreht er sich gleich noch ein bisschen lauter. Wir schauen mal. In der Zwischenzeit dürften wir mal dem Stimmchen vom lieben Julian lauschen. Hi, Julian.
Hallo zusammen.
Ja, da ist er wieder. Letzte Woche auch mit dabei. Hoffe, dir geht's gut soweit. Siehst auf jeden Fall nicht so aus. Nein, Quatsch, siehst gut aus. Hast dich schön rausgeputzt, ja. Und wen hast du denn da mitgebracht?
Ach so, er soll sich mal selber vorstellen.
Hallo, schönen guten Abend, guten Tag und gute Nacht.
Mit hier ist einem Martin. Ganz klaren Stimmchen, Martin. Fangen wir mal bei dir an. Was trinkst du gerade? Klingt dadurch dein Stimmchen besser oder was ist da passiert?
Ja, ich habe endlich wieder mein heimisches Fiege im Getränkemarkt gekriegt. Und der heißt auch noch Trink und Spar. Sehr schön. Das ist also auch noch gut für die Finanzen. Deswegen trinke ich hier heute Fiegepilz.
Moritz Fige und wie man hört mit einem neuen Mikrofon.
Ja, ich hoffe, dass jetzt die technischen Probleme überwunden sind. Nach Anschaffung eines neuen Mikros hat sich herausgestellt, dass der Laptop noch Probleme gemacht hat. Jetzt habe ich hier auch noch einen anderen Laptop stehen. Und wenn jetzt noch was schief geht, dann weiß ich es auch nicht.
Boah, alles für die Potties, ey.
Ja, selbstverständlich.
Also für die Potties. Für Martin haut das ganze Monatsgehalt raus für die Podcast-Aufnahme. Heftig.
Ja, dafür klar. Hat er ja beim Bier gespart, Potties. Ne?
Was?
Siehste? Guck
mal, ich komme da ja gleich rüber.
Der Plan auf.
Nein.
Trink und spar.
Fiege ist gut, aber er hat ja gespart.
Ah, okay. Ja,
das klang jetzt.
Je mehr ich trinke, desto mehr spare ich. Ja, mit dem Pfandgeld stoße ich mich gesund.
Mega. Julian, was trinkst du denn?
Selbstgemachte Apfelschorle.
Ach was.
Geiler Typ.
Hör auf. Hast du die gequetscht? Wie Chuck Norris? Hast du einen Apfel genommen und einfach in der Hand gequetscht?
Nein. Ich war faul und hab ihn gekauft. Ich habe andere quetschen lassen.
Mega, super.
Ja, toll.
Mo, was hast du dir denn in dein Gläschen gequetscht?
Ja, ich hatte ja letzte Woche schon mal gesagt, ich wollte eigentlich einen Jever trinken, habe ich letzte Woche gar nicht mehr geschafft, weil wir so intensiv diskutiert haben. Deswegen mache ich mir jetzt mal einen Jever auf. Prost!
Ja, kipp weg die Pfütze. In der Zeit schauen wir mal, was es bei uns alles so Neues gibt.
Was geht ab?
Nee, erstmal sagst du uns doch, was du trinkst.
Das aus letzter Woche noch, ne? Krombacher Radler, zuckerfrei. Wenig Alkohol, gar kein Zucker. Also hoffe ich auf jeden Fall.
Keine Kohlensäure mehr jetzt mittlerweile.
Nee, keine
jetzt
Kohlensäure. Läuft ja die Nüssel hier leer.
Ja, steht schon eine Woche hier offen rum. Ich bin gespannt.
Bah! Mit Haut.
mit Pelz. Martin, was geht denn bei dir aktuell ab?
Was geht bei mir ab? Ich war auf meinem ersten Freebooters Fate-Turnier neulich im Headblast in Oberhausen. Du warst auch da.
Ich hatte letzte Woche schon erinnern. Erzählt,
ja. Ja, ach so. Ja, da standen ja drei Pullen rum auf dem Tisch zur Selbstbedienung, also klassisch Freebooters Fate. Deswegen ist meine Erinnerung in manchen Punkten vielleicht ein bisschen vage. Das ist, glaube ich, das erste Turnier, wo ich nebenbei ein paar Pintchen gekippt habe. Das war aber sehr spaßig und an der Stelle mal lieben Gruß an unseren hauseigenen Nerko 77, der das Turnier organisiert hat und da wirklich einen guten Job gemacht hat. Das hat mir viel Spaß gemacht und Ansonsten geht noch ab bei mir, dass ich mal endlich meinen Resin-Drucker reaktiviert habe, der monatelang untätig rumstand. Jetzt bin ich hier wieder fleißig am Drucken, wie sonst was, für meine Star Wars Legion-Platte. Und da versuche ich mir gerade auch noch ein paar riesengroße Pilze zu basteln. Aus Bauschaum und irgendwelchen komischen getrockneten Wurzeln aus Indien. Mit beleuchtet von innen und allem Pipapo. Und ich habe schon so viel Alien-Pflanzen gedruckt, dass ich glaube ich, wenn ich die alle auf die Platte klebe, dann sind wir direkt beim Thema der Woche. Dann ist nämlich nichts mehr mit Spielbarkeit. Aber naja, die sehen einfach so gut aus. Manchmal druckt man ja auch einfach, weil die Minis oder die Objekte geil sind. Genau, weil man es kann.
Genau, weil man es kann, dat, ja.
Das geht so bei mir ab.
Ja, wie war denn das Freebooters-Turnier? Wie viel da bist du geworden?
Ich bin Vorletzter geworden, ja. Aber das ist mir relativ schnurz, denn ich bin hingegangen, weil ich spielen wollte und weil ich Bock auf Turniere habe im Moment. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Früher bei X-Wing oft, hatte ich ja schon mal erzählt. Aber jetzt schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und Freebooters wollte ich mir mal angucken. Ich habe immer wieder gesagt gekriegt, die Atmosphäre da ist nett und alle sind entspannt. Und das kann ich auch absolut bestätigen. Ich habe das erste Spiel gespielt gegen den Turniersieger. Da habe ich auch nicht viel Land gesehen. Ein Spiel habe ich gewonnen. Das letzte habe ich dann gegen Nerko gespielt. Das habe ich auch verloren. Aber ich hatte eine Menge Spaß und darum geht's ja.
Genau, perfekt. Ich habe auch letzte Woche schon erzählt, was ich für Spaß hatte mit Michael. Ja, ich weiß, du wirst es mitbekommen haben. Wir haben ja die ganze Nachbarschaft beschallt.
War nicht zu überhören, ja.
Ja, genau. Aber ja, also mein Psychiater sagt, es geht aufwärts.
Ich drücke die Daumen. Ja, wenn wir deine Medikamente richtig eingestellt haben, dann geht's wieder.
Ja, dann sollte es wieder bergauf gehen, ja. Und deine Alien-Pilze, die weinen wir dann mit Star Wars Legion ein, würde ich mal sagen.
Ja, du hast mich ja zu Legion, wir haben noch ein Legion-Match offen und zu Malifaux hast du mich jetzt auch noch herausgefordert, ne? Also ja,
guck mal. Es steht einiges an. Ja, meine App muss nämlich gefüllt werden. Julian, wozu kann man dich denn momentan herausfordern oder was geht bei dir ab? Jetzt haben wir ihn aber überrumpelt.
Nö, gar nicht. Ich versuche mich gerade tatsächlich ein bisschen zu sortieren. Genau, ich bin gerade dabei, noch ein bisschen Gelände zu bemalen, was ja auch schon seit geraumer Zeit mich grau und traurig anschaut. Da habe ich meine Airbrush nochmal ausgepackt und zumindest die Grundfarben draufgehauen, dass das nach ein bisschen was aussieht. Detailarbeiten folgen später, aka niemals. Und ansonsten bin ich dabei, auch noch ein bisschen aufzuräumen und neu zu organisieren und ein paar Sachen einzulagern und so, weil mein Raum hier ist auch begrenzt und ich mache im Moment mit ein bisschen Feldherr-Lagersystem, tue ich ein paar Sachen weg, dass sie mir nicht einfach immer nur rumstehen und vollstauben. Genau. Und ansonsten bin ich wieder leicht angehypt von Star Wars Legion, gleichzeitig auch mit den neuen Releases, die da kommen mögen. Ich hoffe auch was für die Separatisten. Ich weiß ja nicht, wie das mit den Viechern von Geonosa ist, ob die dazugehören oder eher nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Ja,
Ventress zum Beispiel ist für die Separatisten.
Ja, hässliches Figürchen.
Ah, egal.
Kaufe ich nicht.
Nimmst du eine Alternative. Nimmst du einfach eine Alternative.
Ja, kaufe ich nicht.
Na gut, guck mal, Star Wars Legion bist du auch angefixt. Ist doch super, dann können wir doch mal eine Runde hier machen. Kommt der Martin auch vorbei?
Ja,
dann kommt der
Beispiel.
Mo vorbei. Geht die Duzi ab. Ne? Mo, was geht denn
aber
mit dir?
Sieht gut aus.
Ja, das auf jeden Fall.
Schon. Da sind wir uns einig.
Die werde ich dann noch ins Feld führen. Mo, was geht denn bei dir ab?
Bei mir gehen immer noch die Diadochen ab. Also für Alexander, für Saga-Ära des Alexander. Wenn ihr nicht wisst, was Diadochen sind, dann solltet ihr euch die Folge von letzter Woche nochmal anhören. Da erkläre ich das nämlich in der neuen Rubrik Kurzgeschichten mit Mo. Wir haben immer noch keinen Jingle, aber wir arbeiten dran. Genau, das geht ab bei mir. Aber diesmal baue ich welche ohne pieksende Sarissen, sondern so Kommandoleute, die so schöne Banner hochhalten und so. Die pieksen zum Glück nicht so gemein. Ja, das ist das, was bei mir abgeht. Kurz und knackig. Hatte ja letzte Woche genug gelabert. Fabian.
Ja, stimmt.
geht denn bei dir ab? Ja.
Bei mir geht ab, Sohnemann fordert mich dauernd heraus zum Star Wars Deckbuilding-Spiel, was jetzt meine Spiele-App ordentlich befüllt. Also es ist wahrscheinlich uneinholbar auf Platz 1.
Und was ist denn deine Spiele-App? Einfach nur, wie viele Spiele du machst von dem System?
Ja, ich glaube, ich hatte das in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt. Ich sag dir genau, wie die heißt. Die heißt nämlich Scorepal. Scorepal gibt es auch für, wie heißt das? iPhone und so. Ich habe es für Android. Da kannst du deine
Spiele iOS meinst connecten. Du?
Ja, genau, iOS. Du kannst es connecten mit, wie heißt das? System? BGG?
BGG? Board Game Geek.
Board Game Geek.
Genau, Board Game Geek. Genau. Und da kannst du quasi deine Datenbank hochladen und auf einem anderen Gerät dann wieder runterladen. Ist mega geil. Ich kann dann gucken, welche Spiele habe ich dieses Jahr schon gespielt, wie ist die Gewinnratio bei dem Spiel und Durchschnittsspieldauer.
Schlecht.
Kannst du alles machen, ja. Star Wars Deckbuilding Game ist da jetzt auf Platz 1 in der letzten Zeit. Ansonsten habe ich Star Wars Legion ist gerade ein großes Thema. Die neuesten Vorbestellungen, wir haben letzte Woche aber schon angeteasert, die sind raus. Das, was sie jetzt die Tage in den Livestreams gesehen haben oder beziehungsweise im Netz, was da noch für Legion kommt, ist mega. Bin froh, dass ich jetzt Platz geschaffen habe durch den Infinity-Verkauf.
Daumen runter. Beide.
Bisschen mehr
Platz. Katsching.
Für Star Wars, ja, genau. Ansonsten geht bei mir noch für One Page Rules hatte ich ja noch meinen Zentauren-Eigenbau angefangen. Und der ist schon fast final. Ich habe den Dremel rausgeholt, habe die Sattel von den Chaos-Barbarenreitern nochmal runtergeflext.
Ey, das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Das hat gut funktioniert.
Ja,
ich hatte ein bisschen
auch.
Sorge, als du geschrieben hast, ich hole den Dremel raus, dachte ich mir, oh, mal gucken, was dabei rumkommt. Aber stabil.
Es geht wahrscheinlich noch besser, aber aus 50 cm Sicht ist das schon in Ordnung. Kann ich nur jedem empfehlen. Kamen alte Warhammer Fantasy Battles Vibes wieder auf mit den Umbauten und so. Hat Spaß gemacht. Jedenfalls bin ich mal gespannt, die ins Feld zu führen. Ja. Das geht momentan bei mir ab und dann haben wir, glaube ich, auch schon alle durch, ne? Kommen wir in die nächste Rubrik, die Martin-Rubrik. Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche.
Bin ich jetzt der Einzige, der einen Gruß hier hat, aber ja, ist ja auch meine Home-Kategorie hier. Ja, dann schicke ich mal ganz liebe Grüße raus an den Werkelkeller, auch unter anderem bekannt als Angry Mike, der Michael, gegen den du ja auch auf dem Freebooters-Turnier gespielt hast und den man ja auch hier aus unseren Podcast-Jingles kennt. Denn der Michael und seine Frau waren auch auf dem Freebooters-Turnier. Bei der Eröffnung von Lennarts Tabletop-Zirkus sind die mir auch schon über den Weg gelaufen. Da kam der Michael direkt mit einer Pulle rum in der Hand rein, also guter erster Eindruck.
Sehr schön.
Und bei dem erwähnten Turnier hatte ich das Vergnügen, gegen seine Frau, die liebe Daniela, ein Spielchen zu machen. Wir haben zusammen gegen die Zombie-Oktopusse gekämpft und uns da erstmal fraternisiert, aber in bester Piratenmanier bin ich ihr dann natürlich bei erster Gelegenheit doch in den Rücken gefallen. Ich glaube, da war sie ein bisschen geknickt, deswegen an dieser Stelle mal ganz liebe Grüße an den Werkelkeller.
Ja, quasi an die Werkelkeller-Crew, weil das ist ja mittlerweile ein eigenes Team.
Das stimmt und die machen sehr coole gelaserte Sachen, zum Beispiel Trefferzonenkarten aus Holz, fand ich sehr schön und diverse andere Dinge.
Mega, ja. Könnt ihr alles auf dem Instagram-Kanal von Werkelkeller nachschauen.
Oder so coole Untersetzer habe ich hier auch liegen, mit meinem Gesicht drauf und dem Tablepot-Logo.
Ehrlich? Nicht schlecht.
Ich glaube, die Daniela könnte auch in Massenproduktion gehen.
Na Mist, hätte ich die dann jeder mal gewinnen lassen, vielleicht würde ich dann auch so einen Untersetzer kriegen. Aber immerhin habe ich dadurch den vorletzten Platz gekriegt. durch meine Hinterlist und nicht den letzten.
Ja, wir müssen noch ein bisschen üben, damit du nächstes Mal letzter wärst, ne?
Ja, ich tue mein Bestes. Vielleicht muss ich einfach mehr von dem Rum, der da rumsteht, trinken und dann klappt das schon.
Oh ja, das war brandgefährlich, ne? Also, aber während wir noch überlegen, was wäre, wenn du mal letzter werden würdest auf so einem Turnier?
Was wäre eigentlich, wenn?
Überlegen wir mal, was wäre, wenn sich einiges im Tabletop ändern würde, und wir haben es letzte Woche schon fast angesprochen. Gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil es diese Woche im Skript stand. Was wäre, wenn Warhammer 40.000, 10. Edition steht ja in den Startlöchern, was wäre, wenn jetzt die alternierende Aktivierung Fuß fassen würde in dem System? Wie würdet ihr dazu stehen? Julian, ich glaube, da du jetzt One-Page-Rules schon gespielt hast und ja alteingesessener 40k-ler bist, wie wäre das für dich?
Ja, erstmal, jetzt ist schon wieder 40k hier, ne? Das Thema. Haben wir nicht viel zu viel 40k?
Ja, es wird sich auch wieder ändern.
Egal.
Ich habe auch gehört, ja, wir haben viel zu wenig Freebooters und viel zu viel 40k.
Ja, das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen.
Star Wars kommt auch nie
jetzt
vor irgendwie.
Freebooters. Tolles.
Oh, pass auf, wenn du nachts im Spiegel gehst und fünfmal Freebooters hast, dann kommt Werner Glocke und erscheint. Nee,
sechsmal.
Sechsmal, verdammt.
Und dann knetet er den in Miniatur. Ob du es willst oder nicht. Grüße an Werner. Ich fände es tatsächlich besser, weil das Spiel dadurch ein bisschen dynamischer wäre, glaube ich, dadurch, dass die Leute abwechselnd gefordert werden würde.
Ein bisschen?
Täten. Weil teilweise ist das ja wirklich so, du kannst sagen, du bist dran und dann gehst du einkaufen. Und dann kommst du in einer halben Stunde wieder und dann ist man immer noch nicht fertig. Deswegen wird das, glaube ich, ein bisschen schöner sein. Ja, das ist meine Meinung als alteingesessener 40k-ler.
Wäre das denn mit dem Regelsystem vereinbar?
Warum
mit der,
nicht? An den anderen Regelmechaniken ändert sich ja nichts, ne?
Also meinst du, man könnte
eine, gehst die einzelnen Phasen durch und dann ist die nächste Einheit dran. Musst dir halt überlegen, mit was du anfängst.
Meinst du, man könnte das so problemlos umsetzen? Also Bewegungsphase ist dann für beide,
ja,
aber
ich
dann
glaub,
im,
das wird ja auch schon hier und
im
da
Wechsel.
Kann man das ja auch per Hausregel mal machen. Ich werde es mal ausprobieren und berichten. Muss der Sali durch.
Das hätte auch den Vorteil, dass einem dann nicht vielleicht in der ersten Runde schon irgendwas Wesentliches aus der eigenen Liste weggeschossen wird.
Genau.
Was vielleicht spielentscheidend
sein
könnte. Dass
man das zumindest einmal bewegt und nicht nur einfach bemalt hingestellt und wieder runtergenommen.
Vorzugsweise immer das, was man gerade eben fertig bemalt hat. Das geht dann sofort.
Ja, genau. Weil
der Gegner
das aus Prinzip einfach wegschießt. Egal, ob es Sinn ergibt oder nicht. Einfach nur fürs dumme Gesicht des anderen.
Ja, stimmt schon, ne? Weil teilweise baust du deine ganze Armee auf und der Gegner fängt an und wenn du dran bist, fehlt schon die Hälfte. Das stelle ich mir echt frustrierend vor. Also ich stelle es mir frustrierend vor, weil ich so ein System nicht mehr spiele. Viele Skirmisher, ne, setzen ja auf alternierende Aktivierung, aber so große Systeme wie 40k, dass es geht, sieht man ja an One-Page-Rules, oder?
Klar, wie gesagt, ich werde es mal ausprobieren.
Ich kann da noch
wenn
mal.
Wenn du das hier hörst.
Ja.
Ende.
Oh, okay. Das ist die Drohung. Den Rest muss er sich denken. Ich kann noch mal eine Lanze brechen für. Also, ich glaube, dass man es auch gut hinkriegt, weil. Jetzt rede ich schon wieder über Infinity, aber es tut mir leid, Leute. Es ist einfach ein tolles System. Aber da ist es halt eben nicht so, dass I go, you go ist, sondern da ist man auch komplett dran. In seiner Runde mit seiner kompletten Armee, beziehungsweise kann seine Befehle komplett ausgeben und dann ist der Gegner komplett dran. Aber dadurch, dass man halt darauf reagieren kann, ich glaube, das ist halt das Problem. Und das kann man natürlich durch I go, you go lösen, aber du kannst es auch lösen, Also ich habe lange nicht gespielt, aber ich habe auch schon gehört, dass es jetzt mehr Reaktionsmöglichkeiten durch Stratagems und sowas halt gibt. Und ich glaube, wenn man das weiter ausbauen würde, könnte man da bestimmt auch was Cooles mitmachen, ohne dieses klassische 40K-Konzept komplett wegzupacken. Also die brauchen jetzt kein
Das ist ja genau
Aro-System.
das, was ich.
Ja.
Ja, das ist ja auch genau das, was ich in der vorletzten Folge gesagt hatte, warum ich nie über mein einziges 40K-Spiel hinausgekommen bin. Da wurde mir eben in der ersten Runde schon was Wesentliches weggeschossen und das Spiel war eigentlich entschieden. Und das fand ich einfach doof, ne? Du sagst ja dann auch nicht nach 20 Minuten, ja gut, ich gebe jetzt auf, weil macht sowieso keinen Sinn mehr. Da wäre vielleicht alternierende Aktivierung tatsächlich mal interessant auszuprobieren. Also ja, Julian, probier das mal aus. Ich wär sehr interessiert zu erfahren, inwiefern das Spiel dadurch verändert wird.
Ja, ist auch vielleicht interessant. Vielleicht haben einige Potties das schon mal ausprobiert oder vielleicht sagen auch einige Potties oder die Dysonauts zum Beispiel, 40K mit alternierender Aktivierung ist One-Page-Rules einfach. Kann ja auch sein. Ne? Steckt
Ist
nämlich drin.
Blasphemie.
Ist Blasphemie. Ja. Oh, ja, ich glaube, viel mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Wir lassen den Potties ihren Lauf. Diskutiert da gerne drüber. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Wir können solche Themen immer wieder gerne aufgreifen, je nachdem, was da für Input von euch kommt. Unser nächster Input bezieht sich jetzt auf
Thema der Woche.
Ja, wir haben tatsächlich noch ein
Wir haben
Thema
auch ein
der Woche,
Thema. Mein Gott, ey.
Okay, gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder?
Thema der Woche.
Jo, und das Thema der Woche ist, ich weiß nicht, möchte heute einer von euch mal vortragen.
Ja,
Der Martin macht
selbstverständlich.
das sehr
Dann
gerne.
lese ich mal unseren schönen Introtext vor. Wie sollte das ideale Spielfeld aussehen? Verschnörkelt und voller Details wie Omas handgeklöppelte Spitzendeckchen oder lieber absolut funktional und nüchtern wie Opas Schachbrett? Was ist wichtiger, möglichst viel aufwendiges Gelände für eine stimmungsvolle Atmosphäre oder wenig Shishi für maximale Spielbarkeit? Wir finden es für euch raus. Punkt.
Punkt. So, genau. So sieht's aus. Ja, Spielfeld, Diorama versus Spielbarkeit ist quasi das Thema. Da sind wir auch bei dir an der richtigen Stelle, Martin, ne?
Ja, irgendwie schon, weil wir jetzt auch im Discord unlängst genau das Thema ganz kurz mal hatten, wo Uwe sich auch zu geäußert hatte und sagte, er findet das überhaupt nicht lustig, wenn er ein zu volles Spielfeld, Spielbrett oder wie auch immer hat, wo du halt einfach an nichts drankommst und irgendwas ständig im Weg ist. Und ja, wie schon erwähnt, bin ich ja gerade dabei, meine Star Wars Legion-Platte zu basteln und baue da diese Riesenpilze, die halt schon wirklich sehr, sehr groß sind. Und aufgrund von Uwes Kommentar bin ich dann direkt mal auf die Idee gekommen, vielleicht die Hüte von den Pilzen abnehmbar zu machen, damit die nicht jetzt die Sicht auf irgendwelche Minis verdecken oder so. Und ich muss sagen, mir persönlich fällt es echt schwer, mich dazu zurückzuhalten und so ein. Ja, die Matte irgendwie nicht zu voll zu klatschen. Also, ich habe jetzt gerade für das erwähnte Freebooters-Turnier habe ich mir noch ein Waldstück gebaut für meine Amazonenmannschaft. Und das war mir viel zu leer. Ich hätte da gerne viel mehr Zeug draufgeklebt, aber ich wusste genau, dann habe ich nicht mehr genug Platz, um die Amazonen da irgendwie drauf zu platzieren. Und jetzt bin ich ja schon dazu übergegangen, mal zwischendurch irgendwie so ein Diorama zu bauen, wo ich mich dann mal mit meiner Detailverliebtheit austoben kann, weil ich mich halt bei einem Spielfeld dann doch eher ein bisschen zurückhalten muss, damit es irgendwie noch spielbar bleibt. Ne? Aber die Frage ist, was ist da das richtige Maß? Also, denn viel Gelände und auch aufwendiges oder schönes Gelände, wie zum Beispiel, ja, nehmen wir jetzt mal als Beispiel wieder die Mordheim-Platte vom Stefan, das sieht einfach geil aus. Es macht extrem viel mehr Spaß, da drauf zu spielen, wenn du halt wirklich viel und auch schönes und aufwendiges Gelände hast und so. Wenn er aber dann ständig irgendwas umschmeißt oder an irgendwas hängen bleibst, dann macht's halt dann doch auch wieder keinen Spaß. Also, ja, wie
Ja,
finden wir da jetzt die perfekte Formel? Was meint ihr?
Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen unterscheiden. Ne? Ich glaube, der Stefan achtet da schon drauf, dass man gut spielen kann. Ne? Also wenn du jetzt eine große Platte mit Kopfstellenpflaster machst, Häuschen ein bisschen draufstellst oder modulare. Modular, keine Ahnung. Also eine Base von dem Haus dann noch. Und das dann modular stellen kannst, ist noch ein bisschen anders, als wenn du einen mehrstöckigen Hügel mit scharfen Felskanten und einen Wasserbachlauf aus Gießharz darunter laufen lässt. Das sind nämlich so genau die Stellen, die der Uwe dann letztens angesprochen hatte, wo du an einem Hang deine Mini einfach nicht mehr abstellen kannst. Na, sie kann dann irgendwie 8 cm weit laufen, steht dann halt auf der Schräge, aber sie bleibt nicht stehen. Weil der Hügel naturgetreu, sehr detailverliebt, mit Blümchen und Maulwurfshügel noch schön gestaltet ist, aber für die Spielbarkeit ist es nichts, weil die Figuren einfach nicht stehen bleiben. Na? Das ist das Ding, was du meinst, Dioramen und Spielbarkeit. Also so ein Zwischending zwischen dem, was hier bei mir stattfindet, eine Matte hinlegen mit ein bisschen Gelände drauf und dem, ich sag jetzt mal, wie bei Ceteris Modelleisenbahn, da kannst du ja auch keine Miniaturen abstellen.
Ja, das stimmt. Ich denke jetzt auch gerade zurück an unseren letzten OTPT. Da habe ich beobachtet, wie jemand eine Partie Saga gespielt hat. Und da wurde einfach eine Matte hingelegt und das Gelände bestand dann auch aus so Mauspad-Material. Das eine war ein Sumpf, das andere war irgendwie ein Wald oder so. Das ist halt super praktisch, weil du da dir null Gedanken darüber machen musst, wo und wie du deine Minis platzierst. Ist absolut klar umrissen. Du weißt, okay, jetzt stehe ich im Sumpf, hast kein Problem mit schräg stehenden, umfallenden Minis oder sonst was. Aber es sieht halt auch echt nicht schön aus. Also, ja, ich tue mich da echt schwer. Also, klar, gut, ich komme jetzt halt auch aus der Geländebauecke. Irgendwie so ein bisschen Gelände muss sein. Mich nervt es aber auch, wenn ich dann schon nicht weiß, wie kriege ich da jetzt irgendwie mein Maßband durchgefummelt, ohne die halbe Mannschaft vom Gegner umzuschmeißen. Mhm.
Ja, gerade bei Saga, also was bei Saga interessant ist, du hast halt, das Gelände ist auch Teil des Spiels, also du platzierst tatsächlich Gelände, also du spielst nicht auf vorgegebenem Gelände, sondern du hast, so ähnlich wie bei X-Wing kann man sich das vorstellen, bevor das Spiel losgeht, platziert halt jeder x Geländestücke. Und es gibt auch eine bestimmte Anzahl. Es gibt halt einen großen steilen Hügel zum Beispiel. Es gibt eine Ruine, die halt schwere Deckung gibt und so weiter. Und von daher brauchst du eigentlich für Saga mehr Gelände, als eigentlich auf dem Tisch steht. Und da verstehe ich dann schon viele, die sagen, okay, gerade wenn ich jetzt zum Otte Pette losfahre, habe ich nicht quasi das Doppelte und Dreifache an Gelände, was ich eigentlich brauche, in 3D dabei, sondern einfach mal eben 2D-Gelände. Und auch, ja, ich spiele auch viel auf Turnieren und da muss ich auch sagen, auf Turnieren spiele ich tatsächlich auch lieber mit minimalistischerem Gelände, würde ich jetzt mal sagen. Oder auch bei Saga auch tatsächlich lieber mit zweidimensionalem Gelände, weil es einfach schneller geht. Du fängst da nicht an zu sagen, der steht jetzt noch so halb da drin und kippt fast rum und passt das jetzt für dich noch so, wenn ich den da so reinstelle oder passt es dann nicht? Oder auch dann messen, wenn du so schräg, hast du ja gerade gesagt, wenn du so schräg anfängst, um die Ecke zu messen und so weiter. Das kostet halt alles Zeit, ne? Und du hast halt ja auf dem Turnier zum Beispiel nur gewisse Zeit, um dein Spiel fertig zu machen, weil du halt auch einfach 3 Spiele am Tag machen möchtest. Ne? Und dann ist Gelände da manchmal ein Problem. Würde ich mal sagen.
Bestes Beispiel ist ja auch so ein kleiner Wald. Ne? Stelle ich mir bei Saga auch sehr geil vor, wenn du so eine Base hast mit einem schön gestalteten Wald drauf, ein paar Büschen, vielleicht noch den ein oder anderen Stein da rein oder so. Sieht alles schön aus, ist aber nicht bespielbar, wenn du deine Einheit durchbewegen musst. Ne?
Ich glaube, Wälder sind sowieso so die Krux. Ne? Irgendwie.
Richtig, genau.
Alles andere geht ja irgendwie noch.
Ja. Es muss halt hinterher trotzdem aussehen wie ein Wald, auch wenn es nur eine Platte ist, wo man Bäume draufstellt. Ne,
das ist dann vielleicht die Herausforderung an den Geländebauer. Ne? Bespielbar, aber trotzdem geil. Ist natürlich schwierig. Aber es ist ein interessanter Punkt, den du aufbringst, Mo, mit Unterschied zwischen Turnieren vielleicht, wo es vielleicht tatsächlich mehr um Spielbarkeit und Effizienz gehen sollte und so dem, sagen wir mal, Freizeitspiel, wo es einem vielleicht wichtiger ist, dass es schön aussieht. Gerade jetzt bei dem Freebooters Feldturnier war es bei meiner letzten Runde so, dass da auch Waldstücke standen, die eigentlich nicht begehbar waren. Da war es aber clevererweise so gemacht, dass du die Sachen, die oben drauf standen, eben runternehmen konntest, damit du deine Minis dann halt doch draufstellen konntest und trotzdem darunter noch so ein was Flaches hattest, wodurch du wusstest, wo hört der Wald jetzt auf.
Ne? Ja. Was ich auch häufig sehe tatsächlich bei Saga-Spielern, dass sie halt dieses 2D-Gelände nehmen und dann einfach wirklich noch so Bäumchen einfach auf einer Base. Also die sind gar nicht eingelassen oder so, sondern stehen einfach obendrauf noch auf diesem 2D-Gelände. Und das, finde ich, macht manchmal auch schon den Unterschied.
So wie bei mir, habe ich ja auch. Ich habe die Mauspad-Matten und stelle ein paar Klobürstenbäume drauf. Gut,
genau.
Kann man jetzt auch hübschere Bäume draufstellen. Aber man sieht, es ist ein Wald. Die Waldgrenze ist durch die Base natürlich genau definiert. Das ist halt wichtig für manche Regeln. Bin ich im Wald oder nicht im Wald? Ja, ist spielbar, aber es gibt natürlich definitiv schönere Geländestücke dafür.
Klar.
Ich muss aber auch sagen, wenn man jetzt Gelände baut, wirklich alles modular zu machen, alle Bäume abnehmbar oder jetzt schon die vorhin erwähnten Alien-Pilze, die ich da bastel, die Hüte abnehmbar zu machen, das ist echt nervig. Mhm. Also das macht das Geländebauen schon deutlich aufwendiger, aber lohnt sich natürlich auch. Ne? Also am Ende bringt es mir auch nichts, wenn ich da viel Arbeit in eine Platte stecke, wo ich dann jedes Mal genervt bin, wenn ich da drauf spiele.
Ja, weil das ist ja auch die Frage, ne? Du steckst ja sehr viel Zeit rein, aber am Ende des Tages willst du ja auch drauf spielen, ne? Und dann ist ja die Frage, geht es dir darum, eine mega krasse Platte zu haben, die super toll aussieht, oder geht es dir darum zu sagen, ich möchte jetzt drauf spielen können? Ich glaube, das ist ja genau das, worüber wir jetzt auch gerade reden.
Ja, das ist aber genau mein Problem.
Ja.
Ja, genau. Also da schlagen halt zwei Herzen in meiner Brust, ne? Das eine ist, das soll maximal geil aussehen und ich klebe da alles drauf, was ich hier an der Wand hängen habe, an Gras-Tafts und was weiß ich nicht was, weil dann sieht es einfach so cool aus, wie ich es irgendwie in meinem Kopf habe. Und ja, das andere Herz, was da schlägt, ist das des Spielers, der dann auch genervt ist, wenn er an irgendwas hängen bleibt, irgendwas nicht sehen kann oder mit dem Maßband da nicht klarkommt.
Aber ich glaube, es kommt auch sehr stark aufs Thema an, ne? Weil ich glaube, eine Waldplatte zu machen, ist immer schwer. Ich habe auch mal für Legion irgendwann mal versucht, sowas zu bauen mit diesen, haben ja viele gemacht, mit diesen Bäumen, die oben so abgeschnitten sind und so. Ich weiß nicht.
Die Endor-Bäume.
Die Endor-Bäume. Ich muss aber auch sagen, ich habe die dann irgendwann verschenkt, die Bäume, weil ich die spielerisch leider so doof fand. Die sehen echt cool aus, aber du kriegst irgendwie keine vernünftige Deckung, weil du da nicht eine komplette Einheit hinter platzieren kannst. Und irgendwie nerven die. Und deswegen bin ich leider tatsächlich da auch aufgrund der Spielbarkeit, habe ich diese Endor-Bäume dann auch, habe ich mich wieder von denen getrennt, weil ich das irgendwie nicht so toll fand am Ende des Tages. Und ich glaube halt, wenn du, ich baue ja gerade an meiner Infinity-Platte rum und da sind. Ja, genau. Hatte ich ja letzte Woche auch schon Infinity, mal angesprochen. Ja, ich spiele übrigens Infinity, Leute. Wir brauchen bitte einen Sound für Infinity. Das
ja, ich überlege.
Infinity was?
Genau. Und da baue ich halt so eine Sci-Fi-Platte und da habe ich super simple, rechteckige Gebäude. Aber ich finde, auf so eine Sci-Fi-Platte passt es auch so, ne? Dass es so sehr minimalistisch ist. Und auch wenn du dir jetzt ja schon Architektur anguckst, das wird ja irgendwie auch immer minimalistischer. So Gebäude irgendwie aus dem 18. Jahrhundert, die sind ja alle total super schön verschnörkelt und hast ja nicht gesehen. Und wenn du jetzt mal in eine Neubausiedlung fährst, da stehen auch nur Klötze rum. Und von daher finde ich, passt es dann auf so eine Sci-Fi-Platte zum Beispiel schon eher, wogegen ich jetzt super ein Problem hätte, wenn du mir jetzt sagen würdest, bau mal eine Fantasy-Platte. Da würde ich dann schon mehr ins Schwitzen kommen. Dazu sagen, okay, ich möchte da jetzt versuchen, Spielbarkeit und coole Looks zu vereinen.
Also coole Looks.
Ja, das
dafür.
War, glaube ich, auch ein.
Wer sagst ja, du, bitte. Martin?
Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Unterscheidung. Ne? Eine Platte wie jetzt eine Endor-Platte für Legion oder eine Waldplatte oder so, die ist per Definition einfach viel voller, weil überall irgendwas wuchert, als jetzt eine Stadtplatte oder eine Sci-Fi-Platte oder so, wo du einfach Gebäude hast, Straßen, vielleicht mal einen Platz, offene Flächen und so weiter.
Ja. Ja, genau, das ist ja der Punkt. Was wolltest du sagen, Fabian?
Mir ist noch das Beispiel eingefallen, der Martin hatte auf dem Turnier ein paar Geländestücke mit. Unter anderem das kleine Haus, wo innen drin auch Möbelstücke standen. Es ist optisch mega, ne? Also wenn du innen drin noch Stühle, Bänke und einen Tresen hast und noch Regale und sowas, wenn du dann draußen auf der Terrasse vielleicht noch irgendwie Sitzgelegenheiten hast, weil es eine Kneipe darstellt oder sowas. Es sieht mega krass aus. Problem ist dann, wenn du jetzt nicht nur ein Skirmisher spielst, sondern auch so mit kleinen Einheiten wie bei One-Pitch-Rules oder so, schränkt das dann schon wieder die Bewegung ein. Es sieht mega geil aus, aber es schränkt dann auch schon wieder die Bewegung ein, wenn du es fixierst. Martin, das hast du dir ja so gedacht, so ausgedacht, das Häuschen. Hast du sowas auch bedacht dabei oder ging es da eher nur ums Optische?
Ja, also das in dem Fall ist jetzt der Krämerladen von Longfall. Da habe ich tatsächlich alle möglichen Auslagen mit Obst und Fischen und weiß ich nicht was und Regale voller Zeug gedruckt und bemalt und da rein und drumrum gestellt. Da ging es mir jetzt halt wirklich eher darum, dass es geil aussieht. Und das ist mehr Diorama als Geländestück vielleicht. Aber für ein System wie Freebooters funktioniert das. Also, wie du schon sagst, beim Turnier hatte ich das mitgebracht. Es stand auf dem Tisch, es wurde auch bespielt. Minis standen da drin, sind da durchgelaufen. Also es gab zumindest Öffnungen an zwei Seiten, wo man sich durch das Gebäude durchbewegen konnte. Und für ein System wie Freebooters hat das gut funktioniert. Für ein System wie Legion oder so wäre es jetzt total nervig gewesen, weil du im Innenraum keine komplette Einheit hättest platzieren können, ohne dass sie dann um irgendwelches Mobiliar oder so drumherum gestanden hätte. Also da muss man dann jetzt wirklich auch differenzieren, wofür baue ich das und wie ist es bei meinem System jetzt gerade, was die Anzahl und die Art von Gelände angeht, wie viele Einheiten habe ich da, wie groß sind die Einheiten und kriege ich die da irgendwo unter oder nicht?
Ja, richtig. Da können wir jetzt auch noch, eigentlich auch noch stundenlang drüber unterhalten. Also mir wird noch die Cantina einfallen für Star Wars Legion. Die müsste auch dementsprechend groß sein. Ist natürlich auch klasse, dann mal da drin zu spielen. Aber wir haben ja auch noch einige andere Punkte hier in unserer Liste. Zum Beispiel Haltbarkeit. Wenn wir jetzt von solchen detailliert gestaltetem Gelände mal ausgehen. Ich gehe jetzt auch mal von Flüssen oder Bächen oder Wasserfällen mit Gießharz. Wie sieht es aus mit der Haltbarkeit? Wird es beim Spielen eventuell angegriffen? Gibt es da irgendwelche Schutzmechanismen oder müssen wir sogar beim Transport und bei der Lagerung direkt noch aufpassen? Wie steht ihr zu der Thematik dann? Ist ja noch was anderes, als eine Mauspad-Matte irgendwo zu verstauen.
Ja, ich glaube gerade halt Gelände, was extrem detailliert ist, wo dann irgendwie noch kleine Antennen auf den Gebäuden sind und sonst was, hast du schon sehr oft das Problem, die kannst du nicht einfach mal so in eine Kiste schmeißen, ne? Ich habe jetzt also es sind ja zwei Aspekte. Einerseits, wie viel Platz nimmt das ein? Wenn ich mir jetzt meinen Infinity-Tisch angucke, ich habe mir von Wildlands die haben halt extra dieses Box-in-Box heißt das, glaube ich. Die haben halt wirklich so ein Geländesystem. Die kannst du halt einfach schön ineinander stapeln, diese Häuschen. Und die kannst du super kompakt verstauen. Das ist super angenehm für mich. Die kriege ich halt alle in so eine Euro-Box. Und ich kriege einen kompletten Infinity-Tisch halt wirklich voll, mit verschiedenen Höhen und so weiter. Das ist super cool. Das würde ich mit anderem Gelände, da bräuchte ich 3 bis 4 Euro-Boxen voll. Das heißt, du hast einmal natürlich den Platz, den du brauchst. Aber ich glaube, je aufwendiger und schnörkeliger das Gelände ist, desto mehr Platz braucht es auch, weil du die halt dann vielleicht einzeln nochmal einpacken musst. Dann packst du da vielleicht nochmal die Plopfolie drum oder Schaumstoff oder sonst, damit das halt alles nicht abbricht. Genau, und dann halt auch, ja, wie oft transportierst du das überhaupt, ne? Ist das ein Tisch, den du hast du bei dir im Keller stehen? Oder bei irgendeinem Kumpel oder im Club? Und da ist er dann da. Oder nimmst du den jetzt immer mit zu irgendwelchen Turnieren? Das sind ja halt Sachen, die man sich dann auf jeden Fall auch überlegen sollte.
Ja, da fällt mir direkt die modulare Platte von Matthias ein, vom Nerco. Die Amazonenplatte, die aus mehreren 30x30 cm großen modularen Stücken ist. Die ist nämlich detailliert ausgebaut. Also da ist dann auch ein Teich drin mit Gießharz. Da sind leichte Erhöhungen, Hügel und Blümchen und kleine Felschen. Das ist alles mit sehr viel Liebe zum Detail aufgebaut und die nimmt er dann aber auch mit zum offenen Tableportreff, zum offenen Freebooters-Turnier. War das auch alles da? Da habe ich gar nicht drauf geachtet, wie er es transportiert. Ich sehe Martin aber auch, wenn Martin sein Gelände nimmt, du hast dann da deine, ohne abwertend zu klingen, deine Schminkkoffer.
Ja, sehr.
Rollatortasche, ja. Wahrscheinlich auch
Kann man
komplett
sich auch
ausgepolstert.
draufsetzen, wenn die Knie mal schwach werden.
Ja, hast du wahrscheinlich auch komplett ausgepolstert oder so, damit nichts kaputt geht? Oder wie machst du das? Also ich habe jetzt nicht so großes, kostbares Gelände mehr, was beim Transport kaputt gehen könnte oder so. Ne?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also speziell dieser Leuchtturm, den ich da mal gebastelt habe, den ich auch beim Freebooters Fail-Turnier mitgebracht hatte, da steckt halt wirklich viel Arbeit drin. Der ist halt wirklich from scratch und hat mich viele Stunden gekostet. Und den habe ich jetzt schon mehrfach transportiert. Da ist dann auch mal was abgebrochen. Und gut, dann klebt man es wieder an und so. Aber richtig super gerne transportieren tue ich das aufwendige Gelände nicht. Also ich baue das gerne, ich habe das total gerne, ich spiele da voll gerne mit, aber es ist nicht sehr praktisch, das zu transportieren.
Dann schon eher zu Hause,
Und
ne?
transportierbar, ja, das ist halt die Sache, ne? Und klar, Transportierbarkeit überlegt man sich vielleicht auch so ein bisschen, wenn man es baut oder nicht. Zwangsläufig, ja, richtig toll ist es nicht. Also wenn ich jetzt mal denke an diese Osgiliath-Platte, die ich da für Linnards Schaufenster gebaut habe, die habe ich dann halt in der Mitte durchgesägt von vornherein, weil ich wusste, so eine 90x90-Platte mit Gebäuden drauf, die wiegt dann auch einiges und die kriege ich einfach nicht transportiert. Also zumindest nicht alleine kriege ich die noch nicht mal ins Auto getragen. Also habe ich die dann zumindest in der Mitte durchgesägt. Und trotzdem bin ich, glaube ich, noch nie so vorsichtig Auto gefahren, außer vielleicht, als ich meinen neugeborenen Sohn aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht habe, wie als ich das Ding zu Linnert gefahren habe, ne? Und klar, wenn man es jetzt macht wie Nerco, 30x30 unterteilt, das kann man dann schon wieder ganz gut transportieren. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist: Wie vielen Leuten gibt sich dieses Problem eigentlich? Also nicht jeder bastelt sich jetzt selbst irgendwelches aufwendige Gelände. Gelände, was du jetzt kaufen kannst, wie verspielt, verschnörkelt, detailreich und schlecht transportierbar ist das eigentlich? Also ist das ein häufiges Problem? Wie ist das hier bei uns in der Runde? Habt ihr jetzt Gelände, was man wie beim OTPT einfach in eine Krabbelkiste schmeißen kann, ohne dass da groß was passiert? Oder ist das eher was du mit weißen Filzhandschuhen vorsichtig in eine Vitrine stellst?
Nicht mehr. Also ich hatte damals mal einen etwas schöneren Tisch für Freebooters, auch mit Holzlasur und aufklappbar und mit modularen Hafenplatten und so drin, einem Schiff von Megablocks, also Freebooter-Spieler kennt es wahrscheinlich. Und hatte da auch angefangen, sowas zu machen wie du, Martin, da das Schiff neu zu verplanken. Und gerade auch so ein Schiff mit den Masten und mit den ganzen, ja, wie heißen die? Taue und so, keine Ahnung. Das ist dann doch schon recht fragil, nicht nur beim Transport, sondern auch bei der Lagerung. Ne? Du hast gerade schon angesprochen, die Wühlkisten auf dem offenen Tableportreff. Wir haben auch detailliertes Gelände da vor Ort mit Wäldern und Ruinen und ja, genau. hat mich eine Nachricht hier gerade ein bisschen rausgeworfen.
Faden verloren.
Ja, hast mich aber jetzt rausgehauen.
Ja, Martin, das ist die andere Sache. Also man muss sich ja auch überlegen, wie gut kann ich das halt zu Hause lagern. Ne? Also hier habe ich meine Vitrinen, da kann ich das hübsch reinstellen und so. Das mache ich aber auch nur so für ausgewählte Einzelstücke. Also praktischer ist es natürlich, wenn ich das wirklich einfach in eine Kiste hauen kann und muss mir keinen Kopf drum machen, ob da irgendwelche Spitzen und weiß ich nicht was abbrechen oder so. Gerade wenn du jetzt vielleicht noch 3D-gedrucktes Zeug dabei hast aus Resin, was sowieso spröde ist und direkt in eine Myriade Teilchen zerspringt, wenn das mal irgendwo gegenhaust oder fallen lässt oder so. Ne?
Ja, bin ich auf jeden Fall auch.
Also,
ich bin auf jeden Fall die Fraktion, hau alles in die Euro-Kiste, alles MDF, easy.
Ja, MDF ist da gut. Was auch gut ist, sind alle Sachen, die jetzt irgendwie Filament gedruckt sind, weil das kannst du auch gegen eine Wand schmeißen, da passiert jetzt nicht viel mit. Aber alles andere, ja, trotzdem denke ich jetzt insgesamt, ich glaube, Platten, wo du Gebäude drauf hast, wenn die jetzt nicht an per se irgendwie total schnörkelig und sonst was sind, sind da, glaube ich, ein bisschen dankbarer, was die Transportierbarkeit und die Lagerbarkeit angeht, ja, als jetzt irgendwelche Sachen, wo viel Natur drauf ist, wie Bäume, Büsche, weiß ich nicht was. Außer jetzt vielleicht hier diese klassischen Fußmatten, ausgeschnittenen Felder oder sowas.
Ach so, ja.
Die sind jetzt wahrscheinlich auch eher robust. Ich habe mich aber auch gefragt, gibt es eigentlich auch Minis, die schlecht spielbar sind und schlecht transportierbar und lagerbar, weil die irgendwie, keine Ahnung, 45 Spitzen haben an sich dran und irgendwelche Stacheln und weiß ich nicht was. Fällt euch da irgendwas zu ein?
Ja, habt ihr
irgendwas
an
Minis, ja, die nervig sind?
Oh ja.
Ich habe ja gerade Infinity, ne?
Ja. Ja. Ja, Infinity, ja, auch.
Teilweise mit dünnen Schwertern und dünnen Sniper-Gewehren.
Ja, die älteren Infinity-Figuren aus Metall, die solltest du nicht vom Tisch fallen lassen. Das ist schon. Metallminiaturen insgesamt sind natürlich eh anfälliger als die Dinger, die du mit Plastikkleber zusammentackern kannst. Ne? Resin ist ja auch ein bisschen anfällig. Aber ja, Infinity-Figuren. Ich muss halt aber sagen, ich magnetisiere die. Ich achte schon drauf, dass ich da ordentlich starke Magnete drunter packe. Und für den Transport passt das schon. Was mich halt super nervt, ich habe ja hier die Morads, das sind ja so Affentypen. Die sind relativ robust gebaut, also relativ muskulös und haben halt auch entsprechend große Wummen und so dabei. Und die ragen schon sehr stark manchmal über die Bases hinaus. Und das finde ich persönlich super nervig, weil du das ja super gerne einfach mal die Figur an die Wand stellen willst und bei Infinity hast du halt Sichtlinien, ne? Da hast du vorne, ja, 180 Grad und dann bist du so, ja, okay, eigentlich guckt der nach vorne, aber ich muss den jetzt umdrehen, weil sonst kann ich den nicht an die Wand stellen oder ich stelle den halt einen halben Zentimeter von der Wand weg, weil er die Waffe so komisch nach vorne hält und sag, ja, aber der steht eigentlich an der Wand dran und das finde ich dann immer ein bisschen nervig, weil da fängst du dann immer
danach
an.
Gehen, gibt es echt viele Miniaturen, die dann so sind, die über die Base hinaus gestaltet sind. Keine Ahnung, ja, ist es jetzt nur ein Stück Stein, wo die dann draufstehen oder sind es, ich habe hier gerade Asai Ventress, also die Ventress hier in der Hand,
mit den
Laserschwertern,
ja,
die dann wild fuchtelnd irgendwo rumhängen, wo du auch hängen bleiben kannst und so ein Laserschwert bricht auch mal ganz schnell durch.
Ja, aber ich finde am allerschlimmsten bei Systemen halt, wo du wirklich eine Sichtlinie auf der Base noch hast, wo es halt wirklich drauf ankommt, in welche Richtung die Mini jetzt genau gedreht ist. Ne? Wenn du 360 Grad Sicht hast, kannst du die ja noch mal rückwärts an die Wand stellen, was man ja auch noch mal nachvollziehen kann, ne? Dass die sich so mit dem Rücken zur Wand stellen und dann um die Ecke gucken oder so. Das sieht dann ja noch einigermaßen sinnhaft aus. Aber wenn die halt so ganz komisch stehen muss, dann, ja, das nervt mich persönlich sehr.
Das stimmt, hatte ich auf dem Freebooters-Turnier auch mit einigen Freebooters-Modellen, die dann auch über die Base hinaus hinausragen und dann willst du sie genau an die Hauswand stellen, funktioniert aber nicht in der Position, wie du sie haben möchtest. Und da ist halt Front und Rücken halt auch extrem wichtig.
Ja.
Da kannst du dich dann nur mit deinem Gegenüber absprechen, klar, aber das ist, ja, die sind dann schlecht spielbar, je nachdem, welches Gelände gerade bespielt wird, ne?
Ja, und da ist jetzt die Frage, sind die dann auch schlecht designt oder geht Optik über Funktion und oder ist das nach je nach System unterschiedlich? Also ich denke jetzt gerade an meine Blitzbowl-Echsen-Mannschaft, die ich in der aktuellen Blitzbowl-Liga spiele. Die habe ich 3D gedruckt, weil mir da die verfügbaren GW-Modelle nicht gefallen haben. Und im Rückblick hätte ich die halt vielleicht 15-20% kleiner gedruckt. Die sehen zwar geil aus, aber die sind einfach ein klein bisschen zu groß und dadurch irgendwie auch unpraktisch. Die ragen halt auch über ihre Base hinaus und teilweise nervt mich das dann einfach. Und ja, du hast jetzt gesagt, du hast da Ventress mit ihren Laserschwertern. Wenn du die jetzt in eine Schaumstoffeinlage packst, bleibst du beim Rausnehmen mit den Schwertern irgendwie im Schaumstoff hängen. Das nervt auch schon wieder. Dann ist es besser, wie Mo, wie du gesagt hast, magnetisieren. Dann kannst du die halt aufrecht hinstellen, musst dir um so einen Kram zumindest schon mal keinen Kopf machen. Na, bei X-Wing fällt mir jetzt wieder ein, mein Einsteigersystem, da hast du auch mal die Situation gehabt, dass ein Schiff über die Base hinausgeragt hat, aber da hast du halt den Vorteil gehabt, dann nimmst du es halt einfach von dem Stift, auf dem das drauf gesteckt ist, runter und hast halt nur noch die Base stehen, solange wieder zu wenig Platz ist und wenn wieder Platz ist, steckst das Schiff halt wieder drauf.
Oder du packst halt einfach so viele Stifte unten drunter, dass es so hoch ist, dass es über alle anderen hinausragt. Das geht auch alternativ, ja.
Das kannst du auch machen, ja. Aber wo ich jetzt gerade bei X-Wing bin, das ist zum Beispiel so ein System, wo ich auch mal Bock hatte, mir Gelände in Anführungsstrichen dafür zu basteln, weil da gibt es ja nicht viel Gelände. Das ist halt nur so ein paar Asteroiden oder Trümmerfelder oder sowas.
Ja.
Aber die Asteroiden, die wollte ich dann halt in 3D haben. Dann habe ich mir so Lavasteine für einen Gasgrill besorgt und habe die halt auf Bases gemacht und dann noch so eine Raketenabschussanlage draufgebaut und irgendwas. Und das sah geil aus. Aber schon nach dem ersten Spiel war klar, das nervt. Das nervt wie Sau, weil du kommst da ständig dran, du schmeißt das um. Bei X-Wing geht es auch um irgendwie den Millimeter, ob du jetzt gerade noch in Reichweite bist oder nicht. Und dann war ganz schnell klar, okay, die Pappdinger, die du da flach auf die Matte legst, das ist die Norm. Alles andere sieht zwar hübsch aus, aber ist einfach total nervig.
Ja, definitiv. Ja, und eine Sache auch zum Thema Unpraktikabilität, hatte ich ja letzte Woche auch schon angesprochen. Ich bastel ja gerade für Ära des Alexander diese Sarissen-Phalanx fertig. Das sind halt einfach Miniaturen, die haben so unfassbar lange Speere. Ich glaube, die waren, Sarissen waren, glaube ich, so 5 bis 7 Meter lang. Das heißt, du hast halt Speere, die dreimal so groß sind oder dreimal so lang sind wie die Miniatur selber. Und das ist einfach nur super nervig, selbst magnetisiert zu transportieren. Ich habe die jetzt alle in so einem Koffer stehen und ich muss super aufpassen, wenn ich die raushol, dass ich mich da selber nicht aufspieße an den Dingern. Sowas ist dann auch manchmal echt schwierig. Aber sieht natürlich echt auch cool aus, wenn die dann mal auf dem Tisch stehen.
Ja, ich bin gespannt,
wie das aussieht. Ja, die Frage ist, muss er da jetzt historisch Fabian mit?
Ich wollte nur sagen, ich bin gespannt, wie das dann aussieht, wenn die im Nahkampf sich gegenüberstehen. Ob du die überhaupt in den Nahkampf stellen kannst mit der Bewaffnung.
Ja, kann ich, weil die halten die nach oben, maximal in einem 45-Grad-Winkel. Habe ich auch darauf geachtet, wenn die jetzt nach vorne halten würden, sähe wahrscheinlich auch cool aus, aber das wäre wirklich unspielbar. Da müsstest du echt irgendwie so dann die Lanzen so zwischen die Miniaturen deiner Gegner irgendwie friemeln, damit das passt. Das weiß ich nicht.
Ja, das ist ja dann schon wieder ganz gut designt von wer auch immer die Miniaturen dann designt hat. Ne? Aber die Frage, die ich jetzt gerade stellen wollte, ist, ist es jetzt so wichtig, da historisch korrekt zu sein? Ich meine, Saga ist jetzt kein komplett historisch korrektes System, oder? Da
gibt es ja also,
auch Ära der Magie und ein bisschen Fantasy
richtig,
und so.
Richtig, eine eigene Podcast-Folge.
Wäre eine eigene Podcast-Folge. Ich hätte auch den perfekten Gast dafür. Aber ich spiele ja, also ich will ja eine Sarissen-Phalanx auf den Tisch stellen, damit ich eine Sarissen-Phalanx auf den Tisch stellen kann, was ich auch unglaublich cool finde. Und tatsächlich ist es im Spiel auch ein Unterschied. Also eine Sarisse ist eine Sonderbewaffnung in dem Spiel. Und das musst du halt auch darstellen. Das sind halt einfach extrem lange Speere. Und du kannst die sonst, wenn du nur mittellange oder normal lange Speere nimmst, die vielleicht maximal doppelt so groß sind wie die Miniatur da ein bisschen kleiner, kannst du dann den Unterschied zwischen normalen Krieger ohne Bewaffnung und Bewaffnung mit Sonderbewaffnung dann auch spielerisch nicht mehr unterscheiden. Deswegen habe ich es eigentlich aus beiden Gründen. Einerseits, weil ich es dann doch auch geil finde, wenn die dann auf dem Tisch stehen, weil das einfach auch extrem cool aussieht, so eine Phalanx. Und auch, um die spielerisch zu unterscheiden zwischen meinen Kriegern ohne Sarissen. Ja, das sind die Gründe dafür.
Sind das nicht Reiter? Sind das Briteneinheiten bei dir mit so langen Speeren? Ne?
Nee, die sind zu Fuß. Die Reiter konnten so lange, also es war, die Reiter haben normale Speere, in Anführungszeichen. Ja, das sind Infanteristen.
Ja, okay. Ja, da habe ich jetzt schon wieder als Ex-Historiker gedacht, weil ja, das ist natürlich perfekt. Infanterie mit ganz langen Speeren ist die perfekte, das perfekte Gegengift zu irgendwelchen berittenen Einheiten.
Oh ja.
Die am besten hinter irgendwie einem Graben stehen und dann irgendwie 5 bis 7 Meter lange Speere haben und dann
ja, das
spießt sich die anstürmende Kavallerie daran auf.
Ja, spiegelt sich auch ein bisschen in den Regeln wieder. Also mit Kavallerie hast du keinen Bock, die anzugreifen.
Okay, das ist ja schon wieder cool. Ja, kennt man ja, ja zum Beispiel aus Braveheart oder so, da haben sie das.
Ja, genau. So ungefähr.
Das war
so
sonst
ungefähr
historisch überhaupt nicht korrekt, aber ja, sieht cool aus. Und ja, darum geht es ja auch. Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Diorama versus Spielbarkeit. Also, was ist euch denn jetzt wichtiger? Also, mir persönlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, alles nur noch funktional, nüchtern und maximal gut bespielbar oder sieht geil aus, dann würde ich mich, glaube ich, eher für sieht geil aus, aber nervt manchmal ein bisschen entscheiden, als für alles ist irgendwie platt, Mauspad-Material, super gut transportierbar, super gut lagerbar, kann ich überall mit hinnehmen, aber habe ich irgendwie nicht so richtig Spaß dran, drauf zu spielen, oder? Weiß ich nicht. Wie seht ihr das?
Ich glaube, ich bin das andere Lager. Also ich glaube auch dadurch, dass ich halt viel Turnierspiele mache, möchte ich gerne effizientes Gelände haben, was klar sichtbar ist, wo das Gelände anfängt, wo das Gelände aufhört, wo ich meine Miniaturen einfach drauf platzieren kann, wo es keine Diskussionen gibt, wo ich Sichtlinien klar ziehen kann, wo ich alles sehe, was ich im besten Fall auch noch einfach ins Auto packen kann und mitnehmen kann. Ja, ich glaube, ich bin da eher auf der anderen Seite. Wobei ich jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine narrative Kampagne spielen würde, dann hätte ich auch eher Bock auf einen geilen Tisch. Oder wenn ich Mordheim spiele oder so, dann habe ich auch Bock auf einen geilen Tisch. Aber auf dem Turnier dann auch, da verkrafte ich dann auch 2D-Gelände. Und was sagt der Fabian? Du hast das Schlusswort jetzt. Du bist in der Mitte.
Ja, ich unterscheide da zwischen so einem komplett ausgestalteten, ja, Modellbautisch quasi, also das, was die Jungs bei den Modellbauern da gezaubert haben, diese Wikinger Hafen-Region, das ist ja alles komplett fix und starr, also da kannst du nichts dran ändern. Ich würde mir diese Platte in modularen Teilen, dass du die auch ein bisschen umstellen kannst, sowas würde ich mir wünschen, sowas, was der Matthias hat, modulare 30x30 Zentimeter Teile, die du auch mal umstellen kannst bei Bedarf. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, wenn dann der Boden nicht einfach flach ist, sondern so ein bisschen ausmoduliert, ein paar Erhöhungen, ein paar Vertiefungen, vielleicht mal eine Stolperfalle da rein, ein Büschchen da drauf. Dann kann ich mir das vorstellen, wenn du das Spielfeld dann aber immer so ein bisschen modular verändern kannst. Zum Spielen an sich finde ich, und deswegen habe ich es natürlich auch, eine Matte mit ein bisschen Gelände drauf, finde ich vollkommen ausreichend. Von der Optik her spiele ich auch ganz gerne auf anderen Tischen, bin aber dann eher schon bei Moos-Geschichte, die klassische Turnier-Geländeecke, das eher funktional ist. Aber auch funktionales Gelände kann top aussehen.
Ja, kann es? Was denn? Was kann man denn da kaufen, was funktional ist und gut aussieht? Fällt dir was ein?
Nee, nicht spontan. Also da habe ich jetzt.
Ja, siehst du?
Da habe ich jetzt keine Liste.
Ein Punkt für die Geländebauer.
Ja, nee, natürlich. Also,
ja, du musst einen Kompromiss eingehen.
Geländebauer zaubern, ja.
Ja. Das,
du kannst aber auch als Geländebauer.
Ja, nee, aber ich.
Du kannst als Geländebauer auch gekauftes Gelände aufwerten, dass es dann vernünftig aussieht.
Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch hier ein Gelände aus MDF für Legion. Das habe ich einfach nur angemalt und dann noch ein bisschen Bling-Bling dran geklebt und so. Das ist auch cool. Das ist stabil, das ist transportierbar, das ist gut bespielbar. Das stelle ich auch gerne auf den Tisch. Also das wäre jetzt, das ist eigentlich ein guter Mittelweg, muss ich sagen. Ne? Ansonsten, ja, muss ich mich tatsächlich da immer mal wieder zurückhalten, damit es noch bespielbar bleibt und ich trotzdem optisch damit zufrieden bin irgendwie. Ich glaube aber eher, bei so gekauftem Gelände gibt sich das Problem nicht so wirklich. Ne? Oder fällt euch jetzt irgendwelches kaufbare Gelände ein, was unpraktisch transportierbar, spielbar oder sonst was ist? Das ist eigentlich, glaube ich, eher ein bisschen Richtung funktional, weil alles andere dann auch in der Herstellung, glaube ich, zu aufwendig wäre.
Würden wir allerhöchstens noch, aber es gibt es ja jetzt nicht mehr. Von Citerdes gab es aus Hartschaumstoff, so, ich weiß nicht, ob die gegossen wurden oder so, so fertige Teile wie so einen festen Friedhof oder so. Der war halt schon, was teilweise schon, je nachdem, mit welchem System du gespielt hast, stark eingeschränkt drauf.
Der GW-Wald fällt mir noch ein. Aber Wälder sind ja, wie gesagt, immer ein bisschen unpraktisch. Ich glaube, Wälder sind so die Krux für alle Tabletopler. Wobei andererseits auch so zum Beispiel, wenn ich jetzt, eins meiner Lieblingssets von GW ist ja immer noch hier der Friedhof da, Fabian. Du bist ja Experte, du hast ja 5 oder so gehabt.
Nee, das hat der Matthias mittlerweile.
Sehr schön, man kennt's. Katsching. Genau. Ja, stimmt, aber ich gebe dir recht, die meisten Sachen sind schon von Hause aus sehr, sehr gut designt, dass die modular und ziemlich gut verstaubar sind, ohne dass alles sofort wieder abbricht. Das ist richtig.
Ja, kommt auch so ein bisschen drauf an. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel von Tabletop World, die haben dieses Gießharz-Gelände.
Ja, ist geil.
Das ist teilweise auch schon, also das sieht geil aus. Mir ist es vom Maßstab immer ein bisschen zu klein. Es sieht extrem geil aus, aber es ist auch relativ zerbrechlich teilweise. Also da hast du auch relativ feine Details wie irgendwelche, ja, als Geländer, irgendwelche gespannten Seile oder so. Da ist mir jetzt auch schon was abgebrochen und da hatte ich mir auch mal ein Stück von jemandem bemalen lassen und das dann per Post zugeschickt bekommen. Das ist dann auch nicht heil angekommen. Das ist aber auch trotzdem das Gelände, was am geilsten aussieht von dem, was du so kaufen kannst. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen immer die Abwägung, die ihr da haben muss. Ne? Soll es jetzt irgendwie mega toll aussehen, ist dann aber zerbrechlich, schlecht transportierbar, vielleicht auch schlecht spielbar oder eher funktional. Also da am Ende ist es, glaube ich, dann die persönliche Vorliebe. Und klar, den Punkt gestehe ich zu, man muss jetzt vielleicht unterscheiden zwischen, spiele ich jetzt auf dem Turnier, da würde ich auch eher sagen, okay, da bin ich fein damit, wenn alles irgendwie platt 2D ist, weil dann geht es schnell, ist effizient und so ein Turnier ist halt auch immer anstrengend. Dein letztes Spiel oder deine beiden letzten Spiele sind immer irgendwie anstrengend, da bist du halt schon einfach durch und da hast du keinen Bock drauf, dass du dann mit deinem Maßband oder sonst was dann auch noch an irgendwas hängen bleibst und da immer deine beste Feinmotorik auspacken muss und so. Ja, und wenn du dann mal alle Jubeljahre zu Hause spielst und packst deine tollste Platte aus oder so, wo es dann mehr um Atmosphäre geht, das ist dann noch mal was anderes, klar.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, perfektes Schlusswort, oder?
Ja, bin ich dabei.
Ja.
Ja, sehe ich auch so. Ja, ich denke mal, schönes Thema, wo man stundenlang noch weiter diskutieren könnte. Da sind unsere Potties wieder gefragt. Spammt den Discord voll mit eurer Meinung. Wir sind da sehr dran interessiert. Und ja, wenn ihr beide Bock habt, würde ich euch zum Abschluss der Folge noch auf eine Runde Entweder-Oder einladen.
Ja, sehr.
Ja, raus.
Okay. Let's fetz. Entweder-Oder. Entscheide dich für eine Seite. So, wir haben wieder die fiesesten Entweder-Oder-Fragen der Welt rausgekramt und eure Meinung ist gefragt. Oh ja, also hört zu. Entweder eure Miniaturen ausschließlich mit Schwarz- und Weißtönen bemalen oder eure Miniaturen ausschließlich ohne Schwarz-Weiß-Töne bemalen?
Das ist einfach, weil ich auf dem Mal-Workshop, den ich vor ein paar Folgen erwähnt hatte, gelernt habe, dass man Farben auch abmildern kann, indem man zum Beispiel ihre Komplementärfarbe reinmischt, schwarz, nehme ich dann die Variante. Ja, brauche ich kein Schwarz und Weiß, kriege ich auch so hin.
Ich würde mich da anschließen, weil ich mittlerweile auch anfange und ich auch, glaube ich, Miniaturen umso interessanter finde, auch in den Schatten nicht einfach zu sagen, meine Schatten werden einfach schwarz, sondern meine Schatten haben eine Farbe. So, meine Murat-Schatten sind zum Beispiel dunkel lila und nicht schwarz. Und ich glaube tatsächlich, dass ich bei denen auch fast kein Schwarz und fast kein Weiß verwende. Außer auf den richtig krassen Highlights irgendwie von den Waffen oder so vielleicht. Aber ja, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen und auch dem Martin recht geben und sagen, ja, ohne Schwarz-Weiß würde ich auf jeden Fall auskommen. Viel einfacher als nur Schwarz-Weiß, was auch cool wäre, glaube ich, aber ich glaube, das wird auch irgendwann langweilig.
Na, okay, alles klar. Das sind halt zwei Leute, die Ahnung vom Malen haben. Die sind halt einfach mal schlichtweg gut.
Ja, mit gerne. Contrast Colors kriegst du das nicht hin.
Siehst du? Genau, für mich wäre es ein bisschen schwieriger gewesen.
Aber stell dir mal vor, du hast nur noch...
als Challenge so ein Sepia-Squad oder so.
ja, ein andermal. Okay, jetzt habe ich aber noch eine Frage, eine Entweder-Oder-Frage zum Abschluss. Da könnt ihr euch nicht so leicht rausreden. Also, entweder alles, aber auch wirklich alles im Hobbybereich nur noch mit dem schwachen Arm betreiben, also spielen, malen, basteln, oder keine Tabletop-Spieler im Umkreis von 200 Kilometern zur Verfügung haben. Also ihr müsstet für jedes Tabletop-Spiel über 200 Kilometer fahren. Oder alles mit dem schwachen Arm.
Ich glaube, ich werde Linkshänder. Auf jeden Fall. Ich spiele viel zu gerne Turniere.
Ich habe einfach sonst keine schwachen Arme.
Ja, also ich glaube, wenn ich das jetzt mal ein paar Jahre trainieren würde, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber ich glaube, weil viel ist ja beim Malen auch Technik und Erfahrung und wie ist die Farbkonsistenz und sonst was. Und ich glaube, das kriege ich mit links auch hin. Klar, diese richtig feinen, also ich glaube, Pupillen würde ich dann nicht mehr malen. Da müsste ich dann den Kompromiss eingehen. Aber wenn ich überlegen würde, 200 Kilometer ist echt weit. Und wenn, das ist ja 200 Kilometer Luftlinie, ne? Das wäre ja mit dem Auto dann schon so 3 Stunden Fahrt. Das wäre ja furchtbar. Könnte ich nur noch TTS spielen oder so? Nee. Ich würde auf jeden Fall alles mit links machen. Was sagt der Martin?
Ja, ich auch. Weil ich habe mal eine Zeit lang in der WG gewohnt und einer meiner Mitbewohner hat sich immer köstlich darüber amüsiert, dass ich, wenn mir irgendwas runtergefallen ist, ich das immer mit den Füßen aufgehoben habe, anstatt mich zu bücken und das mit den Händen aufzuheben. Also irgendwie habe ich, glaube ich, einen Schimpansen in der Ahnenreihe oder so, aber ich glaube, ich kriege das hin. Also wenn Leute mit den Füßen oder mit dem Mund einen Pinsel halten und irgendwas bemalen können,
ja, auf jeden
dann,
Fall,
kriege ich das auch hin. Ja.
Die Frage wäre interessanter gewesen, als nur noch mit den Füßen machen, anstatt mit links.
Ja, die können wir ja dann in die Liste mit aufnehmen.
Nächste Challenge. Paint a Mini with your feet.
Boah, krass.
Oh, krass.
Ja, morgen müssen wir mal machen und dann vergleichen wir mal.
Das ist eine interessante Challenge.
Dass wir die Potties abstimmen.
Ja, aber 10 Millimeter bitte.
Darf ich Contrast nehmen?
Ja, nach genug Fiege kriegen wir das hin. Ja, ja, Contrast ist erlaubt, ja.
Ja, dann, oh, dann geht's.
Ja. Na schön, okay.
Ja, sehr cool. Gut. Fabian, was wären denn deine Antworten gewesen?
Ach, scheiße.
Kannst du dich hier nicht rausreden, mein Lieber?
Ach, weiß nee. Nicht. Nee, also ja. Ich würde mich ja am liebsten da ganz rausziehen, weil die ja auch echt scheiße sind, die Fragen. Aber ich glaube, ich würde auch...
Ja, deswegen stellst du uns die ja.
Ja, ich würde, glaube ich, auch den schwachen Arm nehmen, weil 200 Kilometer fahren für irgendein Spiel, das ist schon echt krass. Ja. Krass. Also ich glaube, Uwe wird, glaube ich... Könnte auch das zweite nehmen, keine Spieler im Umkreis, weil er viele Solo-Spieler hat, die auch alleine spielen kann. Dafür hat er dann beide Arme. Hm.
Ist aber auch total umweltunfreundlich, immer so weit zu fahren.
Also richtig, du kannst auch mit dem Zug fahren.
Aber du brauchst ja noch ein Auto.
Ja, das stimmt, aber ja.
Aber dann kannst du unterwegs
Zug fahren, wenn es nicht so ungeil wäre.
Ja, stimmt, kannst du unterwegs fahren.
Ja, das
habt ihr schon mal schon mal im Zug gemalt? Ich nicht.
Oder einen Podcast aufnehmen.
Noch eine Challenge.
Mit dem Fuß im Zug eine Miniatur bemalen. Und gucken, und wie lange wir
dabei aufnehmen.
Ja, wie lange wir nicht rausgeworfen haben. Drei Farben oder so. Ja, und kein Schwarz-Weiß.
Okay. Also,
das wird super.
Liebe Potties, wenn ihr die Challenge annehmt, macht auf jeden Fall ein YouTube-Video draus. Wir danken euch fürs Zuhören. Also mir hat's wieder Spaß gemacht. Bin jetzt aber auch echt fertig heute. Nach dem Aufnahmemarathon mit der neuen Software. Und bin mal gespannt, wie es ankommt.
Ja, ich hoffe,
immer gut.
Das passt alles. Ja, ich hoffe auch, dass ihr Spaß hattet. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ganz genau. Baut mehr Gelände, bemalt mehr Minis, spielt mehr Spiele. Macht es gut.